Trump oder Harris? Der Profil-Podcast zur US-Wahl 2024.
Hallo und willkommen zu unserem Podcast Trump oder Harris. Mein Name ist Robert Treichler, stellvertretender Chefredakteur von Profil. Und bei mir ist meine Kollegin Siobhan Geetz. Hallo Siobhan.
Hallo Robert.
Wir haben in Folge 1 bereits versprochen, dass wir nicht in die Falle gehen wollen, immer ausschließlich Trump schlecht zu finden und Harris immer gut, wie das in Europa oft der Fall ist, weil man der Meinung ist, Trump ist einfach ein schlechter Kandidat aus vielen politischen guten Gründen. Und deswegen werden wir heute, später auch einiges an Kamala Harris und ihrer Strategie zu nörgeln finden. Diesen Part werde ich übernehmen. Weiters werden wir über Geld sprechen. Wie wichtig ist das Geld im Wahlkampf? Wird Geld, die Finanzierung, diese Wahl möglicherweise entscheiden? Siobhan, du hast dir einen Film angesehen über Donald Trump. Mhm. Und wir werden auch darüber sprechen, was passieren könnte, wenn Trump die Wahl tatsächlich verliert. Und ein Punkt, auf den wir immer zu sprechen kommen, damit wollen wir beginnen, sind die aktuellsten Umfragen. Siobhan, du hast dir das angesehen. Wie sieht's aus?
Genau, 5 Wochen sind es noch bis zur Wahl und nach wie vor führt Harris bei den Wählerinnen und Wählern mit 49-46% der Stimmen. Das ist die Popular Vote.
Sprechen wir von der Gesamtheit der...
Von allen Wählerinnen und Wählern, genau. Aber auf das kommt es ja nicht an, wie wir schon in den letzten Folgen klargestellt haben. Es kommt ja auf die 7 Swing States an, also jede Bundesstaaten, die nicht eindeutig den Republikanern oder den Demokraten zuzuordnen sind. Und da ist es sehr knapp. Also keiner führt derzeit in keinem Swing State mit einem Abstand, der tatsächlich auch ausschlaggebend ist. Es ist so, dass es die vergangenen 2 Wochen, also seit Mitte September, seit dem fast zweiten versuchten Anschlag auf Trump, politisch eher ruhig ist. Es ist zwar viel passiert, es gab den Hurricane, es gab andere Dinge passiert, aber politisch ist jetzt nichts Arges mehr passiert. Es gab keine Debatten mehr, keine Skandale. Und deswegen gehen jetzt Analysten davon aus, dass die Zahlen, die wir jetzt haben und die letzten Zahlen, die ich mir angeschaut habe, die sind vom 30. September, relativ zuverlässig und belastbar sind. Also sie folgen sozusagen nicht den News, die Umfragen, sondern werden als stabiler eingeschätzt.
Und da ist es in allen 7 Swing States so knapp, dass man eigentlich in Wahrheit nicht sagen kann, wer gewinnen wird.
Genau, also es sind ja 7. Harris führt in 4 davon.
In welchen?
In Pennsylvania, Michigan, Nevada und Wisconsin.
Das klänge für Harris schon mal sehr gut. Allerdings, um wie viel führt sie?
Ja, 1 Prozentpunkt, außer in Wisconsin sind es 2. Und auch das unterliegt noch der Schwankungsbreite.
Okay, also das ist de facto gar nichts. Wie sieht es bei Trump aus in den Bundesstaaten, in denen er führt, in den Swing States?
Es sind 3, North Carolina, Georgia und Arizona. Und da ist es ähnlich, also in North Carolina und Georgia auch nur mit 1 Prozentpunkt. Und in Arizona mit 2 Prozentpunkten, genau. Mhm. Aber Arizona ist schon interessant, weil da geht man jetzt davon aus, dass dieser Zugewinn, da hat er wirklich dazu gewonnen, dass das an den hispanischen Wählern liegt. Und die sind ja historisch pro-demokratisch. Mhm. Also zum Beispiel, wenn man sich anschaut, die Wahlen von 2020, da hat Joe Biden mit mehr als 20 Prozentpunkten Vorsprung vor Trump gewonnen bei dieser Wählergruppe in Arizona. Mhm. Und landesweit waren es überhaupt noch mehr, wenn man alle hispanischen Wähler sich angeschaut hat. So, und warum sind jetzt die hispanischen Wählerinnen und Wähler so wichtig? Naja, eben weil sich die Wahlen entscheiden in den Swing States und teilweise auch dann in einer gewissen Gruppe innerhalb dieser Swing States und weil sie immer mehr werden. Also fast 20% haben in Amerika mittlerweile hispanische Wurzeln. Das sind weitaus mehr Menschen als schwarze Menschen mit Wurzeln in Afrika. Mhm. Also diese Gruppe wächst und deswegen sind das für Trump durchaus gute Nachrichten, weil die können in Arizona und Nevada könnten die durchaus wahlentscheidend sein.
Weiß man, woran das liegt?
Nicht wirklich. Also man kann dabei eigentlich nur raten.
Ja. Ich habe auch gelesen, also man spricht dann so von der Latin Population und der Latin Wählergruppe und tatsächlich ist das natürlich überhaupt keine homogene Gruppe. Also die teilen eine gemeinsame Abstammung, sind aber selbstverständlich in völlig unterschiedlichen sozialen Schichten, unterschiedlich gebildet etc. Das heißt, man fasst die zwar zusammen und man weiß, dass insgesamt statistisch die Demokraten da immer besser abschneiden, aber es ist dann doch zu inhomogen, um jetzt zu sagen, die Gruppe hat jetzt gerade diese oder jene Erfahrung oder Einstellung gemacht.
Natürlich, und da gibt es auch ganz viele Leute, die konservativ sind und wirtschaftlich auch konservativ. Und man muss nicht glauben, dass jetzt jeder, der Wurzeln in Südamerika und Lateinamerika hat, jeder Amerikaner, solidarisch ist mit den Menschen, die jetzt zum Beispiel kommen, ne, über die Grenze. Natürlich nicht. Ne? Also es muss nicht sein, dass die dann sagen, ne, der Trump ist jetzt so gehässig zu denen, jetzt möchte ich den nicht wählen. Also das ist es nicht.
Weiter geht's nach einer kurzen Unterbrechung. Wir befinden uns mitten im Superwahljahr 2024. Wahlen in der EU, Frankreich, Großbritannien, Österreich und den USA. Solide Analyse bietet Orientierung in der innenpolitischen Wirrnis. Jeden Dienstag gehen zwei Profilredakteure des Politikressorts dem wichtigsten Thema der Woche auf den Grund. Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast. Gleich reinhören. Und schon geht's weiter.
Okay, danke Siobhan. Ich würde übernehmen und zwar die New York Times, eines der Leitmedien in den USA, hat ihr Endorsement bekannt gegeben. Endorsement ist eine in den USA sehr verbreitete Tradition. Man spricht sich als Medium für eine Kandidatin oder einen Kandidaten aus und sagt, wir sind der Meinung, man sollte sie oder ihn wählen. Das hat lange Tradition, machen sehr viele Medien. Die New York Times hat sich, wie jetzt nicht gänzlich überraschend ist, dafür entschieden, sich für Harris auszusprechen.
Und in einem Leitartikel oder?
Im Editorial, genau. Das Editorial Board hat dazu das Editorial verfasst und sehr eindeutig sich für Harris ausgesprochen. Was ich daran interessant finde, ist, sie haben im Wesentlichen gesagt, Trump ist ungeeignet. Der Vorspann, also der Lead-Satz dieses Kommentars lautet, es ist schwierig, sich einen weniger geeigneten Kandidaten für das Präsidentenamt vorzustellen als Donald Trump. Das heißt, bereits das signalisiert, einer der Hauptgründe oder vielleicht der Hauptgrund, Harris zu wählen, ist Trump.
Nicht sie selbst, sondern die Opposition.
So kann man das interpretieren. Mhm. Wenn man das ganze Editorial liest, dann beginnt es zunächst mal mit drei Absätzen, in denen die Schwächen, die Mängel, die Unzulänglichkeiten von Trump aufgelistet werden. Und da gibt es ja, wie wir wissen, nicht wenige. Und dann kommt die New York Times zu dem Fazit und aus diesem Grund und sagt, ungeachtet irgendwelcher politischer Meinungsverschiedenheiten, die Wähler mit ihr, nämlich mit Harris, haben könnten, ist Kamala Harris die einzige patriotische Wahl. Das heißt, sie zieht bereits das Fazit, ohne noch irgendetwas für Harris ins Treffen geführt zu haben.
Es ist interessant, aber ich meine, es ist jetzt nicht überraschend, dass die New York Times Harris endorsed. Also das überrascht, glaube ich, niemanden. Aber die Frage ist, hätten die Demokraten jemanden aufstellen können, den die New York Times dann nicht endorsed hätte?
Oder was das ist eine sehr gute Frage. Ja. Ich glaube nicht, dass die New York Times in irgendeiner Konstellation Donald Trump endorsed hätte. Ja. Das glaube ich tatsächlich nicht. Aber trotzdem, interessant ist, die New York Times zieht bereits diesen Schluss, ohne noch tatsächlich über Harris geschrieben zu haben. Dann kommt natürlich eine allgemeine Wertschätzung für Harris Positionen, nämlich in der Frage der Wirtschaftspolitik, in der Frage von Gesundheitsreform, Abtreibung, Außenpolitik etc. Aber es ist sehr allgemein gehalten. Es kommt nicht wirklich rüber, das ist das große Projekt von Harris und deshalb muss man sie unterstützen.
Kommt Biden dann vor? Muss man fast sagen.
Biden spielt tatsächlich keine Rolle mehr. Und dann kommt zum Schluss, Kamala Harris is the only choice. Ja. Also eigentlich sagt die New York Times, Trump ist unwählbar und damit gibt es eigentlich ohnehin keinen großen Zweifel mehr. Man muss ohnehin Harris wählen. Ich weiß nicht, ob du meine Skepsis hörst. Aber ich glaube, das ist insgesamt eine etwas riskante Meinung auch auf der Seite der Trump-Gegner. Es erinnert mich auch an 2016, als Hillary Clinton gegen Donald Trump angetreten ist. Man wusste um die Schwächen von Hillary Clinton. Man hat gesagt, sie hat in den Beliebtheitswerten deutliche Schwächen. Aber man hat gesagt, aber es ist so unvorstellbar, dass jetzt die Leute Trump wählen. Und damals war das ja das erste Mal, dass er kandidiert hat. Man hat gesagt, also Frauen, nach all dem, was der jetzt über Frauen gesagt hat, wie der sich geäußert hat, werden die Frauen nicht Trump wählen können. Und damit ist das Rennen eigentlich ohnehin schon fast gelaufen.
War eine Fehleinschätzung.
Und das war dann, hat sich dann eben erwiesen als Fehleinschätzung. Wir wissen, Clinton hat zwar das Popular Vote gewonnen, aber nicht die Wahl. Und jetzt kommt noch dazu, dass Harris eine Strategie wählt, die auch durchaus riskant ist. Es werden oft einzelne Wähler befragt. Das ist jetzt natürlich keine statistisch belastbare Befragung, es ist eher so eine qualitative, also wo man einzelne Leute fragt, wie stehen sie prinzipiell jetzt zu Harris und Trump? Und sehr oft sagen Leute, Trump möchte ich nicht wählen, aber bei Harris bin ich mir nicht sicher. Und das gründet vor allem darauf, dass sie sagen, ich weiß bei Harris noch nicht genau, wer sie ist und wofür sie steht. Und das hat einen Grund. Harris ist nicht besonders gut greifbar. Und das liegt vor allem daran, dass sie sich den großen Interviews, die viel Aufmerksamkeit haben und wo sich die Leute dann wirklich ein Bild von einer Person machen können, denen entzieht sie sich weitgehend.
Das heißt, beziehungsweise sie hatte ja eines, so aber noch vor ihrer Kandidatur, wo als noch Biden nominiert war, das furchtbar in die Hose gegangen ist, ne?
Tatsächlich sind schon ein paar in die Hose gegangen und sie hat seit ihrer Nominierung sehr, sehr wenige Interviews gegeben und vor allem, ich glaube, erst ein großes Interview gegenüber einem großen Sender alleine. Also sie hat auch ein Interview gemeinsam mit ihrem Vizepräsidentschaftskandidaten Walz gegeben, aber dass sie sich alleine hinsetzt und sich wirklich einem kritischen Interview stellt, dem geht sie tatsächlich aus dem
Weg.
Aber
warum?
Die ihr Wohlgesonnenen sagen, das sei eine clevere Strategie, sich dem jetzt nicht so auszusetzen. Man könne Wähler besser überzeugen bei den großen Meetings, die gut aussehen, wo viele Leute kommen, wo eine gute Stimmung herrscht. Es wird ja,
also die Wahlkampfveranstaltungen, wo sie dann einfach allein auf der Bühne stehen und keine kritischen Fragen beantworten muss, sondern einfach
ihr
Programm runterspult.
Ganz genau. Und wo auch die Stimmung einfach gut ist. Man sagt ja, dass bei ihr die Stimmung besonders gut sei, dass sie so eine Dynamik entfacht mit ihrem fröhlichen Wesen etc. Übrig bleibt, man kann nicht hinterfragen, wofür sie steht. Und es gab ein Interview, da werden wir jetzt ganz kurz reinhören. Es gab, das ist schon ein wenig älter, das ist aus 2021 auf CNN. Da war sie bei Lester Holt, einem bekannten Interviewer, und wurde nach dem für sie problematischen Thema der illegalen Einwanderung an der Südgrenze gefragt. Hören wir uns das kurz an.
Okay. Do you have any plans to visit the border?
At some point, we are going to the border. We've been to the border. So this whole thing about the border, we've been to the border. We've been to the border.
You haven't been to the border.
I haven't been to Europe. And I don't understand the point that you're making.
Okay, ich gebe das jetzt kurz wieder. Der Interviewer fragt, wann werden Sie an die Südgrenze fahren? Und Harris weicht aus und sagt, wir waren an der Grenze. Sie ist zu dem Zeitpunkt Vizepräsidentin. Und sie sagt aber wir. Und Holt fragt nach und sagt, sie waren nicht an der Grenze. Also sie persönlich ist tatsächlich nicht hingefahren. Und daraufhin sagt Harris einfach, ja, und ich war auch nicht in Europa. Und dann lacht sie laut und sagt, ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. Und jeder versteht, worauf er hinaus will, nämlich, das ist eines der absoluten Hauptthemen in den USA. Sie hat eine gewisse Zuständigkeit, sie ist Vizepräsidentin und auf die Frage, warum sie nicht an die Südgrenze fährt oder wann sie hinfährt, wischt sie das weg und sagt, ja, ich habe jetzt auch nicht Europa übernommen, ich war jetzt auch noch nicht in Europa in meiner Eigenschaft als Vizepräsidentin. Und das ist natürlich eine völlig ungenügende Antwort. Ja. Und das gilt als ziemliches Desaster in ihrer jüngeren politischen Karriere, dieses Interview. Und das dürfte einer der Gründe sein, warum man sie ein wenig auch rausnimmt.
So aus geschützt dem, quasi, ne?
Ja, genau. Warum man sie ein bisschen schützt davor.
Das ist jetzt aber schon länger her. Also ich denke, also bei der Debatte gegen Trump war sie ja sehr gut. Die Mehrheit hat gesagt nachher, sie glauben, dass sie die Debatte gewonnen hat. Sie wurde aber auch da kritisiert nach der Debatte dafür, dass sie zu wenig Inhaltliches von sich selbst gesagt hat, ne? Sondern zu viel einfach geantwortet hat, auf Trump losgegangen ist. Aber sie kann es ja offensichtlich. Ne? Sie ist ja eine, sie kann ja auch als ehemalige Staatsanwältin irgendwie eine Argumentation, einen Argumentationsstrang fertig ausformulieren.
Harris, die war tatsächlich sehr gut an der Debatte und es gibt kaum jemanden, der nicht meint, dass sie die Debatte gewonnen hat. Sie war deutlich besser als Trump. Das ist natürlich eine ganz andere Form der Präsentation. Bei der Debatte bekommt man eine relativ offene Frage gestellt von den Moderatorinnen und Moderatoren und kann dann ein Projekt darstellen. Das kann sie gut. Und man muss auch sagen, da kann man auch viel vorher trainieren und dann zum Teil auch auswendig Gelerntes einfach darbieten. Und das muss man natürlich möglichst authentisch machen, aber das ist jetzt eine andere Form der Präsentation, als sich hinzusetzen und jemandem die Gelegenheit zu geben, dazwischen zu fragen und sagen, aber
so alleine,
was meinen Sie damit
auch,
und ist
ne?
es nicht ja. doch so, genau.
Es war ja kein kritisches Interview, die Debatte, sondern eine Konfrontation.
Genau,
ja.
und sie hatte da zwar den Trump, der gelegentlich dann böse Dinge in ihre Richtung sagt, wenn er dran ist und sein Mikro eingeschaltet ist, nur das ist wieder ganz etwas anderes als ein Journalist oder eine Journalistin, die versucht, ganz genau den Punkt zu finden, wo dieses Projekt möglicherweise, wo es da haken könnte. Und das ist so ganz offensichtlich eine Schwäche. Das sagt auch die New York Times, weil wir die schon zitiert haben. Die New York Times sagt, Harris hat viele Stärken, aber Interviews zu geben ist keine davon. Und das könnte ein Problem sein, denn um die Leute zu überzeugen, die sagen, wir wissen nicht genau, woran wir bei Harris sind, sind natürlich solche Interviews tatsächlich eine Möglichkeit, Leute wirklich zu überzeugen.
Gut, aber wie viele Menschen sind das wirklich, frage ich mich. Weil in so einer polarisierten Gesellschaft wie Amerika wissen ja, dass es gibt immer weniger Leute, die noch überzeugt werden können. Es gibt die Double-Haters, es gibt die Double-Haters, also die beide Kandidaten komplett ablehnen. Aber wir wissen aus Studien, dass die Wahlmotivation, warum man jetzt geht und tatsächlich einen Kandidaten wählt, die ist vor allem in dem Hass auf den jeweils anderen Kandidaten begründet. Also man geht nicht zu den Wahlen, weil man jetzt Harris so gut findet, sondern die gehen tatsächlich zu den Wahlen, weil sie Trump verhindern wollen. Und diese Schicht an Leuten, die diese Wahlmotivation hat, also die den anderen einfach hassen und ablehnen, diese Zahl an Menschen wird immer größer. Und deswegen geht es eigentlich gar nicht mehr darum, Leute zu überzeugen, sondern es geht dann für die Parteien in logischer Konsequenz nur noch darum, die eigenen Wähler zu mobilisieren. Also, dass die auch tatsächlich hingehen. Aber überzeugt kriegst du. Vielleicht denken die auch so, ne, so das Team von Harrison. Da kriegen wir nicht mehr überzeugt. Lieber nichts sagen, lieber keine Fehler machen.
Da gebe ich dir recht. Das ist erstens eine betrübliche Entwicklung, dass man sagt, man geht nur zur Wahl, um den jeweils anderen zu verhindern. Aber nachdem wir uns gerade die Umfragen angesehen haben, so knapp, wie das in den Swing States ist, selbst 1-2 Prozentpunkte sind tatsächlich wahlentscheidend. Das heißt, man kann nicht darauf verzichten, zu versuchen, die Leute, die tatsächlich in der Mitte stehen und schwanken und sich denken, ich würde vielleicht demokratisch wählen, ich würde vielleicht Harris wählen, aber ich weiß nicht genau, in welche Richtung die gehen will. Also die liegen zu lassen, wäre natürlich fatal in das einer Situation, nicht. Wo man einen Prozentpunkt
Aber geben. Das sind dann wirklich ganz genau abgefasste Gruppen, für die man auch etwas finden müsste, was genau auf sie zugeschnitten ist. Ich sage jetzt zum Beispiel Muslime in Michigan. Ne? Die könnten tatsächlich wahlentscheidend sein oder eben Hispanics in Nevada.
Vielleicht auch das. Kommt aber auch ja das noch allgemeine was. Bild Vielleicht einer Kandidatin zu schärfen und zu zeigen, sie kann auch spontan ihr Projekt vertreten und verteidigen, wäre sinnvoll. Okay, soviel mal dazu. Yvonne, du hast dir einen Film angesehen.
Ja, ich war im Kino. Ich hatte einen sehr angenehmen Arbeitstermin.
Du hast wunderbare Arbeitstage, ich beneide dich.
Das kommt selten vor. Ich war tatsächlich am Vormittag letzte Woche im Kino und habe mir angeschaut The Apprentice. Das ist tatsächlich keine Doku, sondern ein Spielfilm über Trump und vor allem über die ersten Jahre. Also es geht um die Zeit, bevor er Präsident war.
Ich sage nur, The Apprentice ist der Titel der TV-Show, an der er jahrelang nicht nur teilgenommen hat, sondern deren Hauptperson er war und die er auch ihm gehört hat, mehr oder weniger.
Genau. Und der Film spielt aber auch vor dieser The Apprentice tatsächlichen in den Jahren vor der TV. Geht so los Ende der 70er Jahre. Das heißt, er ist wirklich noch ganz jung. Und Nur ganz kurz am Rande, also Trumps Team wollte verhindern, dass dieser Film in den USA ins Kino kommt, weil der wurde nämlich finanziert oder mitfinanziert von einem Milliardär, der pro Trump ist. Und der dachte, da kommt jetzt was Freundliches dabei raus, aber dann sieht man halt im Kinofilm, wie Trump halt seine damalige Frau Ivana vergewaltigt und lügt und betrügt und ganz ein grausiger Kerl ist.
Also offenbar nicht Milliardäre, so, die Filme finanzieren, lesen die Drehbücher nicht.
Ja, nein, hat er offenbar nicht zu lesen bekommen. Und die haben dann sehr lang keinen Verleih gefunden, auch wegen dieser Klagsdrohungen. Und jetzt haben sie aber einen gefunden vor kurzem. Jetzt kommt er wirklich eine Woche vor den Wahlen ins Kino. Also es könnte sein, dass das in den USA bei uns
kommt. Okay, also es handelt sich um einen Spielfilm.
Genau.
Und das, was da jetzt zum Teil gezeigt wird, diese Vergewaltigungsszene, worauf beruhen die?
Also diese Vergewaltigungsszene, also es ist alles nicht aus der Luft gegriffen. Es beruht schon auf, ich sage mal, wahren Begebenheiten oder zumindest Erzählungen. Also Ivana Trump hat das in ihrer, zum Beispiel diese Vergewaltigungsszene, dass ich sie vergewaltigt habe, in ihrer Wohnung in New York, das hat sie in ihrem Buch auch geschrieben, in ihrer Biografie, und hat das aber danach wieder zurückgezogen. Ja? Mhm. Aber sie ist nicht erfunden.
Okay. In einem Spielfilm kann man sowas.
In Amerika geht das freie Meinungsäußerung, das ist kaum klagbar. Deswegen glaube ich, haben sie auch nicht geklagt, sondern nur gedroht. Aber es geht auf jeden Fall in diesem Kinofilm ganz stark um die Beziehung zwischen Trump und Roy Cohn. Das ist sozusagen einer der Macher Donald Trumps und das war ein erbarmungs- und rücksichtsloser Anwalt in New York. Der log und betrog, erpresste, schwindelte, also eine unglaubliche Figur. Und die beiden haben einander kennengelernt in New York Ende der 70er Jahre und dann eine Freundschaft entwickelt. Ne? Und er hat dem sehr viel geholfen. Also der Trump hat sehr viel von dem Cohn gelernt, umgekehrt wahrscheinlich auch. Aber sie haben viel gemeinsam gehabt und der Cohn, der Roy Cohn, der hatte drei elementare Regeln, die er Trump dann auch mitgibt. Regel Nummer 1, immer angreifen und immer zurückschießen. Regel Nummer 2, nichts zugeben, mach deine eigene Wahrheit. Regel Nummer 3, gib niemals, gestehe dir niemals eine Niederlage ein. Das sind jetzt Punkte, die, also ich wusste das nicht, ich kannte diese Kronpunkte.
Anwalt in New York kann das.
Also ich dachte, das klingt, also angreifen, lügen, angreifen und leugnen, das klingt ja total nach dem, was Trump gemacht hat eigentlich die letzten Jahre. Also er dürfte sich an diese Regeln gehalten haben. Und weil er attackiert ja politische Gegner. Ich glaube, ich muss das jetzt nicht alles aufzählen. Ich kann gerne, wenn du magst. Ich glaub, wir kennen die Geschichte.
Ja, wir erinnern uns an diverse Attacken von Trump.
Genau. Und wir erinnern uns auch an die Geschichte vom Wahlbetrug. Als er die Wahl verlor gegen Joe Biden. Das ist ja bis heute, gibt er das nicht zu, dass das so war. Gesteht die Niederlage nicht ein und verfolgt da wirklich beinhart Cohns Punkt Nummer 3. Und jetzt habe ich mich gefragt, was ist denn, wenn er wieder verliert? Müssen wir uns dann wieder darauf gefasst machen, dass er die Niederlage nicht eingesteht? Und die kurze Antwort ist ja. Und die längere Antwort ist, dass Trump und sein Team zwei Strategien hat. Also es ist davon auszugehen, dass er, wenn er verliert, Zweifel an der Rechtsmäßigkeit der Wahlen streuen wird. Und es ist auch in der Vorbereitung schon so. Also die Republikaner suchen gezielt nach Schwachstellen im Wahlsystem und zwar auf zweierlei Art. Also sie versuchen, jene Wählerschichten, die eher demokratisch abstimmen, zu verhindern oder zu hindern am Wählen. Und sie bereiten vor, dass sollte Trump die Wahlen verlieren, dass das gleich angezweifelt werden kann. Das war ja beim letzten Mal schon so, 2020, und jetzt können wir das wieder in Echtzeit sehen. Und ich habe mir da ein paar konkrete Fälle angeschaut. Also zum Beispiel haben die Republikaner schon jetzt mehr als 100 Klagen eingebracht gegen Regelungen bei den Wahlen. Also Regelungen, die einfach ewig schon existieren.
Mhm. Dazu muss man sagen, jeder Bundesstaat hat seine eigenen Regeln.
Genau.
Also das ist nicht wie bei uns, da gibt es eine Wahlbehörde im Innenministerium und die legt das alles fest.
Genau.
Sondern jeder Bundesstaat hat eigene Regeln, wer darf wählen, wie wird gewählt, genau. Etc.
Wie lange nach dem Wahltag dürfen Briefwahlstimmen noch gezählt werden, wenn sie, also das ist alles von Bundesstaat zu Bundesland verschieden, deswegen kommt man auch auf diese absurd hohe Zahl von mehr als 100 Klagen, die eingebracht wurden, und damit wollen sie zum Beispiel das Recht auf Briefwahlen eben einschränken. Ne? Also sie zweifeln zum Beispiel dieses Recht 4 Tage sind sie in manchen Bundesstaaten, da sagen sie, dass das geht nicht. Mhm. Ne? Also das zweifeln sie an. Wo wir beim Ziel Nummer 1 wären, nämlich jene zu verhindern, die eher demokratisch wählen, weil Briefwähler, das ist, bringt immer den Demokraten mehr als den Republikanern. Mhm. Dann wollen sie zum Beispiel auch ein Gesetz zum Nachweis der Staatsbürgerschaft bei der Wählerregistrierung einbringen. Also vielleicht können wir da auch kurz reinhören, weil Trump hat nämlich gesagt in der Debatte mit Harris, dass eine Wahlniederlage, also er sagt ja prinzipiell immer, dass eine Wahlniederlage nur möglich ist, wenn viel betrogen wird. Also anders kann er nicht verlieren. Und da hören wir kurz rein, was er zu Harris gesagt hat bei der Debatte.
And a lot of these illegal immigrants coming in, they're trying to get them to vote. They can't even speak English. They don't even know what country they're in practically. And these people are trying to get them to vote. And that's why they're allowing them to come into our country.
Genau, also da sagt er, die Demokraten planen, illegale Migranten abstimmen zu lassen. Diese Leute, und er gestikuliert das so Richtung Harris, das hört man jetzt, sieht man jetzt auf der Aufnahme nicht, versuchen sie wählen zu lassen. Deshalb lassen sie sie ins Land. Also der Vorwurf steht im Raum, dass die Demokraten jetzt diese Menschen hineingelassen haben, damit die dann wählen, nämlich für sie abstimmen.
Das ist ja eine beliebte Verschwörungstheorie, ja. Die hat auch in Europa ihre Anhänger und Anhängerinnen, dass dieser Bevölkerungsaustausch stattfinden würde, um die Bevölkerung auszutauschen und auch ein neues Wahlvolk sich quasi da zusammenzuschrauben.
Genau, aber die gehen noch einen Schritt weiter, Trump und Co., weil die sagen, also es ist in Amerika ein bisschen anders als bei uns. Du brauchst in Amerika, musst du deine Staatsbürgerschaft direkt bei der Wahl nicht nachweisen können, müssen. Du musst es nicht nachweisen. Es ist schwer zu verstehen vielleicht für uns in Europa, aber viele Amerikaner haben kein Dokument, das ihre Staatsbürgerschaft belegt. Ungefähr 10%. Mhm. Ja? Also bei uns geht man mit dem Pass oder hat die Geburtsurkunde und da steht das drauf. Es gibt tatsächlich in Amerika 10%.
Bei uns ist man ja nur dann in der Liste, ne, wenn man Staatsbürgerschaft hat.
Genau. Mhm. Und da sagen sie jetzt eben, dass das sozusagen Tür und Tor öffnet für, für Wahlbetrug. Da habe ich auch gelesen, es gibt eine Untersuchung, weil das in Georgia auch oft behauptet wurde. Da hat man sich dann angeschaut, vor 2 Jahren gab es eine Studie, ob da irgendwie ein Punkt dran ist. Ja? Mhm. Und da haben sie sich die letzten 25 Jahre angeschaut, also ob es da Wahlbetrug gab, der darauf gründet. Und da ist rausgekommen, dass in diesen 25 Jahren ungefähr 2000 Nicht-Staatsbürger versucht haben, sich registrieren zu lassen für die Wahlen. Ne? Also durchaus ein versuchter Betrug, weil sie nicht stimmberechtigt sind, aber dass das in keinem einzigen Fall funktioniert hat, weil sie natürlich nicht über die nötigen Dokumente verfügt haben.
Ja, und 2000 Leute in 25 Jahren.
Ist jetzt auch nicht so schlimm. Ja, also ist jetzt auch nicht so wenig oder auch nicht so viel, aber es hat eh nicht funktioniert. Ja. Oder was sie zum Beispiel auch noch machen, und das ist in vielen Bundesstaaten so, nicht in allen, aber in vielen, da haben die Republikaner versucht, tausende Menschen aus der Datenbank, also der Wählerregistrierten, also welche die Wähler registriert, entfernen zu lassen. Und zwar, wie machen sie das? Da gibt es eine KI, eine eigene künstliche Intelligenz, ein eigenes Programm, das sucht nach so Unstimmigkeiten. Zum Beispiel, was die Adresse betrifft. Ne? Also zum Beispiel gab es einen Fall von einem älteren Herrn, der hat immer schon in einem Bundesstaat gelebt, dann hat er sich aber kurzfristig einmal ummelden lassen, hat kurz mal in einem anderen Bundesstaat, dann gibt's so eine kurze, kleine Nicht-Übereinstimmung, die KI ist aber nicht ganz so intelligent und wertet das als Betrugsfall und automatisiert gleich eine Beschwerde. Also diese Beschwerdeschreiben, die dann an die Behörden gehen, sind auch automatisiert und deswegen werden Behörden geflutet mit Anfragen, diese Menschen entfernen zu lassen.
Ne? Ich meine, es ist eine Sache, jetzt viele, viele Einwände vorzubringen. Wenn man die auf Basis von tatsächlichen Gesetzen vorbringt, dann sind das Einwände, die ja durchaus legitim sind. Ich glaube, das Problem bei Trumps Kapitol oder dem Vorwurf des Wahlbetrugs, der dann zu dem Kapitolsturm geführt hat, war ja, dass Trump in den Monaten vor der Wahl permanent gesagt hat, die Wahl ist geschoben, wird geschoben und wird geschoben worden sein, sobald ich verloren habe.
Ja, genau.
Das hat er seinen Leuten gesagt. Ja, ganz egal, was jetzt rauskommt, weil alle Verfahren gingen ja negativ aus, die er angestrengt hat, um zu beweisen, dass das geschoben
ist. Aber der Schaden ist ja trotzdem da, weil er sieht einfach in den Köpfen der Menschen diesen Zweifel. Und stellt die Wahlen als illegitim dar. Also er geht direkt auf die Integrität der Wahlen und der Schaden ist enorm. Mhm. Ne? Und dann ist es natürlich auch einfacher, Menschen zu mobilisieren, vielleicht für einen Sturm aufs Kapitol 2.0. Ich sage nicht, dass das genauso wieder passiert, aber es gibt einfach viele Menschen, 2/3 der Republikaner glauben diese Lüge von den gestohlenen Wahlen 2020. Mhm. Also es ist nichts, was man...
Zum Teil wird es ja immer noch von Politikern natürlich im Kongress vertreten.
Ja, ja.
Okay, also du bist der Meinung, das sei durchaus realistisch, beziehungsweise es ist ein Szenario, das man ja schon kennt. Das könnte sich wiederholen.
Sie bereiten es auf jeden Fall vor. Also ich meine, so muss man das sehen. Also es sind wirklich ganz, ganz, ganz viele Maßnahmen, die sie da...
Was ein wenig dagegen spricht, ist, dass man das auch vor den Midterms 2022 befürchtet hat, weil da auch viele Kandidaten angetreten sind, die gesagt haben, sie würden das nicht anerkennen, wenn sie verlieren, denn sie wissen, dass sie gewinnen,
etc. Aber die sind nicht Trump.
Aber das waren also Leute, die auch Trumps Verschwörungsmythos transportiert haben. Und,
ja.
Aber letztlich haben alle auch Trump das Ergebnis 2022 akzeptiert, muss man sagen. Also das Szenario gibt es und einmal hat es bereits stattgefunden, aber es heißt nicht, dass das jetzt nochmal passieren muss.
Nein, aber sie haben es ja nicht akzeptiert und 2/3 der Republikaner immer noch glauben, dass Biden die Präsidentschaft gestohlen hat.
Mhm.
Sie müssen im Endeffekt damit leben,
genau.
Aber akzeptiert haben sie
ja.
es nicht.
Ja, ja,
na,
ja.
Das ist schon ein Unterschied. Ja.
Okay, wie versprochen, sprechen wir jetzt noch über das Geld.
Ja.
In amerikanischen Wahlkämpfen werden Unsummen ausgegeben. Das geht tatsächlich über die Milliardengrenze, Milliarden-Dollar-Grenze. Und es gibt immer so ein bisschen die Vermutung, mit Geld könnte man sich einen Wahlsieg kaufen. Als Trump das erste Mal angetreten ist, hat er großspurig verkündet, ich bin Milliardär, er war dieser Immobilienmogul, und ich kann mir das leisten, ich werde mir meinen Wahlkampf selbst finanzieren und deshalb bin ich unabhängiger als alle anderen. Das war so eines seiner Motive, mit denen er auch die Leute durchaus beeindruckt hat. Dann hat sich herausgestellt, er hat zwar Geld für seine eigene Wahl ausgegeben. Einen Teil davon allerdings hat er nur als Darlehen an seine eigene Wahlkampagne überwiesen und hat sich das dann wieder zurückzahlen lassen und natürlich aus Wahlkampfspenden. Das heißt, selbstverständlich hat er auch Spenden angenommen. Wesentlich aber ist unter anderem, dass 2016, als Hillary Clinton gegen Donald Trump angetreten ist, Hillary Clinton ungefähr das Doppelte ausgegeben hat. Sie hat über eine Milliarde, nämlich geschätzt 1,2 Milliarden Dollar ausgegeben und Trump nach relativ guten Daten 600 Millionen. Also da gibt es immer Unschärfen, was man alles dazu zählt, aber im Wesentlichen gesichert ist, dass Clinton deutlich mehr Geld hatte. Mhm. Gewonnen hat Trump, wie wir wissen. 2020 hat Biden auch deutlich mehr Geld ausgegeben als Donald Trump. Biden hat aber gewonnen. Damals war es ungefähr bei beiden 1 Milliarde und bei Trump waren es 700 Millionen Dollar.
Also es gibt keine Regel?
Man kann nicht sagen, dass derjenige oder diejenige, die mehr Geld hat, die Wahl gewinnen wird.
Gab es einen großen Unterschied, kann man sagen, die haben das anders investiert. Der eine hat auf Sozial, ich sage jetzt irgendwas, ne? Einer vielleicht in TV-Ads mehr noch, der andere in SMS, soziale Medien oder?
Trump war sehr stark in sozialen Medien. Mhm. Wir erinnern uns ja auch an seine Twitter Orgien, würde ich fast sagen.
Ja.
Und natürlich kann man das auch mit Geld befördern in den sozialen Medien.
Ja.
Man kann sich da mehr ganz Präsenz
und,
kaufen.
Ja.
Ganz genau. Interessant ist, wie es jetzt aussieht, nämlich Harris liegt vorne. Und zwar in einzelnen Momenten, und das sind schon mehr als Momente, zum Beispiel rund um die Debatte, die einzige Debatte, die zwischen Harris und Trump stattgefunden hat, hat Harris ungefähr 20 Mal so viel Geld ausgegeben auf den Plattformen Facebook und Instagram, die wesentlich sind. Sie hat auch mehr Geld ausgegeben bei TV-Werbung und auch mehr bei ganz analogen Plakaten, die irgendwo kleben, aber vor allem eben auch im Netz. Und Trump hat offenbar einfach nicht so viel Geld zur Verfügung wie Harris. Harris hat mehr Geld gesammelt. Man schätzt bisher, und sie hat natürlich das Geld übernommen, das Biden bereits gesammelt hatte, als er noch Kandidat war.
Weil sie Vize war.
Ne? Genau, sie hat das bekommen. Und das sind seit Jahresbeginn in etwa über 670 Millionen Dollar. Bei Trump sind es ungefähr 300 Millionen Dollar.
Also die Hälfte.
Da liegt er weit hinten. Ja. Da gibt es dann noch andere Wahlkampffinanzierungen. Also man kann jetzt noch nicht sagen, wer tatsächlich am Ende mehr Geld ausgeben wird. Es deutet viel darauf hin, dass Harris mehr Geld zur Verfügung hat. Also sollte Harris verlieren, wird es nicht am Geld gelegen haben. Das kann man, glaube ich, jetzt schon sagen.
Aber weiß man, woher das kommt, das Geld? Also sind das vor allem Kleinspender, sind das Großspender? Gibt es da einen Unterschied?
Das ist unterschiedlich, was natürlich nicht stimmt. Also man sagt gerne, die Reichen spenden für den republikanischen Kandidaten, der Steuerkürzungen für die Reichen verspricht. Solche gibt es natürlich. Es gibt aber auch reiche Leute, die für die Demokraten spenden, in diesem Fall für Kamala Harris. Natürlich gibt es die rechten Medien hauen immer wieder hin auf die Wahlkampfspenden, die Demokraten zum Beispiel von George Soros oder jetzt von seinem Sohn annehmen und konstruieren daraus irgendwie eine Parallelregierung, was genauso Quatsch ist wie auf der anderen Seite, dass es jetzt irgendwie eine Parallelregierung gäbe. Tatsache ist, es gibt Großspender und die Republikaner haben da meistens einen Vorteil und die Demokraten haben einen Vorteil bei Kleinspendern. Insgesamt aber liegen die Demokraten bei den letzten Wahlen deutlich vorne.
Interessant. Aber das heißt noch nichts, wie wir gerade gehört haben. Und ich glaube, damit kommen wir schon zum Ende unseres heutigen Podcasts.
Wir werden nächste Woche wiederkommen mit neuen Umfragen. Wir sind selber sehr gespannt, ob das so eng bleibt. Mhm. Und mit neuen Themen. Und wir hoffen, Sie sind auch wieder dabei und hören uns zu bei Trump oder Harris. Danke, Siobhan.
Dankeschön.
Trump oder Harris? Der Profil-Podcast zur US-Wahl 2024.